Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lifecycling Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ich bin gespannt. Diese Folge ist nämlich mal wieder eine ganz besondere. Ich sitze auf dem Lastenfahrrad Balu von dem freien Lastenradprojekt hier im Ort, wo ich wohne, und strample bei einem Grad Schnee und Nebel Richtung Bergisches Land. Denn dort besuche ich heute die Firma Schwalbe und schaue mir mal an, was bei denen so geht. Nicht einfach nur so, sondern aus einem ganz bestimmten Grund, denn es geht ums Thema Nachhaltigkeit und Fahrradfahren. Wir wissen ja alle, das Radfahren an sich ist natürlich super nachhaltig. Man strampelt, ist in der Natur, macht keinen Lärm, gefährdet niemanden, das ist alles supi. Aber die Fahrräder selbst entstehen halt oftmals gar nicht mal so nachhaltig. Also da gibt es schon einiges zu meckern, wenn man mal genauer hinschaut. Angefangen bei riesigen Transportwegen, bei Rohstoffen, die fragwürdig sind, aber auch unser Konsum, jedes Jahr das neue Carbonrad und so weiter. Also es sind ganz viele Fragen. Schwalbe hat sich da total intensiv mit auseinandergesetzt. Ich habe viel darüber gelesen und gesehen. Und jetzt möchte ich mir einfach mal vor Ort ein Bild machen, ob das wirklich alles so toll ist, wie es klingt. Und ja, da Schwalbe ungefähr 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegt, da habe ich mir gedacht, ich fahre da einfach mal hin. So, und jetzt rolle ich hier leicht angeschwitzt und durchgefroren auf das Firmengelände von Schwalbe. Werde da jetzt mal mein Fahrrad abstellen und einfach mal anschellen. Hier bei Schwalbe und der Steffen und der Felix, die haben mich hier schon in Empfang genommen. Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich heute da sein darf.
Hi, herzlich willkommen bei uns.
Und ja, also ich habe schon von eurer tollen Fahrradgarage gelesen, gesehen, und ja, vielleicht kann ich mein Lastenrad da unterstellen, wäre das möglich?
Ja, komm rein in die gute Stube. Wie du siehst, alle Mitarbeitenden haben hier erstmal eine sichere Stelle, wo sie ihr Rad abstellen können, sicher vor Wetter oder vor Langfingern. Du hast hier leichten Zugang zu Strom, falls du mit dem E-Bike unterwegs bist und das laden möchtest.
Oh, das heißt, ich könnte mein Lastenrad ein bisschen nachladen?
Absolut.
Das wäre natürlich großartig.
Und ein, finde ich, großer Vorteil auch. Einmal hier hast du die wichtigsten Werkzeuge, die jeder Radfahrende benötigt.
Ja.
Hier kriegst du Luft. Und sehr schön ist noch eine, so gesagt, eine Schwalbe-Waschgarage für die Fahrräder.
Das ist aber das Luxus-Gadget obendrauf.
Das ist genau das absolute Luxus-Gadget. Da passt jetzt auch leider dein Lastenrad nicht drauf. Nee, aber das ist tatsächlich total praktisch, weil wir haben ja hier ganz viele Trails. Mhm. Und jetzt gerade bei dem Wetter oder auch im Sommer, wenn es sehr staubig ist und es lange nicht geregnet hat, ist das total praktisch, wenn man dann schnell das Rad kurz sauber machen kann. Und dann stellt man es hier hin und es trocknet. Also es ist echt.
Ja.
Der Mehrwert hierfür ist total super, weil vorher haben wir die Räder halt einfach immer draußen entweder stehen lassen müssen und mussten sie natürlich abschließen oder haben sie mit reingebracht. Aber das ist dann bei schlechtem Wetter einfach, ich sag mal, suboptimal. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass leider die Pendelwege hier bei uns relativ lang sind. Ne?
Ja.
Du bist ja gerade hier, wir sind so gesehen auf dem platten Land.
Platt nicht,
auf dem welligen Land. Und die Durchschnittspendelroute ist 15 Kilometer pro Strecke für Mitarbeitende, also 30 Kilometer insgesamt. Und deswegen ist es, ja genau, aber viele sagen halt schon, ja, das ist mir zu viel. Und deswegen versuchen wir als Firma, so gut es geht, dagegen zu wirken, indem wir viele Impulse setzen, wie eben zum Beispiel diese Bike-Garage oder wir zeigen ja gleich die Bike-Werkstatt. Wir bieten aber auch ein Bike-Leasing zum Beispiel an,
aha,
welches wir zusätzlich monatlich fördern für die Mitarbeiter. Das heißt, wir zahlen einen Obolus noch drauf und haben jetzt, glaube ich, Steffen, schlag mich tot, über 80 Fahrräder, die geleast werden. Ich würde mal sagen, wir gehen auch mal direkt in die Werkstatt weiter, weil da zeigen wir dir mal einen ganz wichtigen Impuls, den wir dann noch den Mitarbeitern anbieten.
Ich
solltest du bei uns arbeiten. Das heißt, du gibst dein Rad hier ab, gehst in die Werkstatt rein. Und hier haben wir etwas Schönes, und zwar stempelst du dich erst ein und dann kannst du dich praktisch fertig machen. Das heißt, wir haben hier Duschen, okay. Und das gehört dann auch schon zur Arbeitszeit. So, hier sind wir in der Werkstatt. Ist nicht nur eine normale Werkstatt, wie du siehst, sondern haben wir vor allem auch als, ich sag mal, Mini-Location erstellt für unsere Mitarbeitenden, dass man eben gemeinsam auf Ausfahrten gehen kann und wieder hier zurückkommen kann, einen tollen Kaffee trinken kann, je nachdem, nach der Uhrzeit auch vielleicht ein Bierchen. Genau, hier siehst du teilweise Testfahrräder, womit wir neue Produkte testen, gleichzeitig aber auch Fahrräder, die von unserem Monteur gewartet werden. Das heißt, wenn du als Schwalbe-Mitarbeiter ein Fahrrad hast, was gewartet werden muss, kannst du das hier abgeben und es wird kostenlos werden für dich gewartet. Hier haben wir noch ganz schön ein Zertifikat zum fahrradfreundlichen Arbeitgeber. Aha. Das haben wir diesen Sommer erhalten. Das aber ist eine Initiative vom ADFC und von der EU. Den Goldstatus, genau.
Sehr gut.
Da sind wir sehr stolz drauf. Hier siehst du eine Abzugsanlage. Das heißt, wenn deine Klamotten nass sind, kannst du sie hier aufhängen und dann, wenn du abends oder am späten Nachmittag, wenn du mit der Arbeit fertig bist, dich wieder umziehst, in die Klamotten trocken. Das ist ein riesiger Vorteil.
Es kommt ja in jedem Raum ein neuer Hammer. Wo gibt es denn sowas? Ich meine, kann man sowas kaufen? Oder kommt hier einer auf die Idee, wir brauchen sowas?
Wir haben das damals alles hier, was du siehst, in enger Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden gestaltet. Wir haben praktisch so ein Lastenheft erstellt. Was wollen wir denn haben? Was wäre so das, was vor allem auch die meisten Leute auf dem Sattel bewegt, um zur Arbeit zu pendeln mit dem Fahrrad? Und das war eben einer der Dinge, dass Leute oft gesagt haben, ich habe aber keinen Bock, da mit nassen Klamotten anzukommen, mich umzuziehen und dann wieder meine nassen Klamotten anzusteigen. Und wir wollten einfach so wenig Hürden wie möglich für die Mitarbeitenden haben. Genau, hier sind wir jetzt in der Bürowelt. Hier ist das Produktmanagement. Das ist dann nach Segmenten aufgeteilt. Hier gehen wir gerade am MTB vorbei. Hier hast du Race und Gravel. Dort hinten ist der Tourbereich, sprich die Stadtbereifung. So, hier sind wir jetzt gerade im Work Café, was auch als, ich sag mal, inoffizieller Meetingraum irgendwie dient. Ist halt eine sehr offene Fläche. Auch hier wieder übrigens ein schönes Möbelstück aus Gummiholz. Hinter dir befindet sich das Bergische Land in all seiner Schönheit und Pracht.
Ja, wunderschöne Aussicht heute.
Ja, ja,
sehr beeindruckend.
Circa Sichtweite 40 Meter vielleicht. Ja, das ist schade, aber du siehst tatsächlich eigentlich hier immer die Natur und die Hügel, die uns umgeben. Und dann hinter mir siehst du ein Atrium. Wir haben zwei Atrien bei uns. Und ich finde, die verbinden das Gebäude sehr schön. Sie bringen sehr viel helles Licht hinein, selbst bei einem dunklen Tag wie heute. Ja. Und du hast immer wieder Begrünung, die du siehst. Wir nennen das so einen vertikalen Garten. Das heißt, du siehst nicht nur etwas von der Außenwelt, sondern du kriegst auch was von den anderen Abteilungen mit. Das heißt, wir gucken jetzt gerade auf das Labor und können dann einsehen, was die anderen gerade so tun. So ist man immer irgendwie mit den anderen Leuten verbunden und man ist nicht nur in seiner eigenen Abteilung irgendwie gefangen, in Anführungszeichen.
Okay. Du bist ja hier CSR-Manager. Kannst du mal erklären, was dieser Begriff bedeutet, so im Allgemeinen, und was hier so eigentlich dein Job ist? Den gibt es ja noch gar nicht so lange, glaube ich, ne?
Nein, also die CSR-Abteilung, also Corporate Social Responsibility, diese Abteilung gibt es seit dem November 2021, ist also gerade mal 12 Monate alt. Ja. Und am Ende des Tages, ich und die Abteilung, wir kümmern uns um oder sind hauptverantwortlich für die Projekte der sozialen und der ökologischen Verantwortung bei Schwalbe. Das kann jetzt alles sein von einem Förderprojekt für mehr Biodiversität in Indonesien zu Nachhaltigkeit hier am Standort. Das heißt, welches Druckerpapier verwenden wir beispielsweise oder wie kriegen wir die Mitarbeitenden dazu, mehr mit dem Fahrrad zu kommen, hin zu Produktnachhaltigkeit. Also wie können wir den Anteil an recycelten oder erneuerbaren Materialien in unseren Produkten erhöhen. Ganz wichtig ist hier natürlich hervorzuheben, unser Schwalbe Recycling-System für Fahrradreifen und für Fahrradschläuche. Das läuft auch über unsere Abteilung. Und dann setzen wir uns auch stark ein mit den Verbänden für mehr Fahrradinfrastruktur, dass das generell das Fahrrad mehr gepusht wird in der Gesellschaft, sei es lokal, regional oder eben auch national und international. Und dann gibt es dann noch das Thema Lieferkettentransparenz. Sprich, wir wissen, was wir hier tun, wir wissen auch, was wir in der Produktion tun, aber wie sieht es aus in der vor- oder der nachgelagerten Lieferkette? Wie können wir punktuell uns noch besser aufstellen, sodass wir, ich sag mal, so nachhaltig und ökologisch verantwortlich, aber auch sozial verantwortlich wie möglich handeln?
Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn du mit jedem hier irgendwie zu tun haben musst und überall deine Finger im Spiel hast.
Ich bin jetzt nicht so ein Puppenspiel am Hintergrund, der alles kontrolliert. Im Gegenteil. Also meine Kollegen und ich, wir versuchen so eng wie möglich mit den anderen Abteilungen im Kontakt zu stehen, um vor allem die kleinen Dinge voranzutreiben. Ich habe ja gerade über das Druckerpapier beispielsweise gesprochen. Wenn wir jetzt groß als Schwalbe, ich sag mal, ein besonders nachhaltiges Produkt vorstellen, dann hat das einen großen Wert nach außen für die Fahrradfahrenden, für die Erstausrüster, für den Fachhandel. Aber wir wollen ja immer zuallererst die Leute hier an unserem Standort bewegen und motivieren. Und was wir gemerkt haben, ist, dass die Kleinigkeiten wie Cradle-to-Cradle-Druckerpapier, Fairtrade-Kaffee, biologisch abbaubare Seife, dass diese Kleinigkeiten bei den Mitarbeitenden einen großen Impuls schaffen und sie merken, ah, okay, Schwalbe, denen ist das tatsächlich wichtig. Die sagen nicht nur, die sind jetzt besonders nachhaltig oder besonders verantwortlich, sondern die handeln auch entsprechend. Und inzwischen ist das so, dass wir eine Abteilung aus 4 Leuten sind, aber eigentlich sind wir ein riesiges Team, weil alle Mitarbeitenden hier wirklich an einem Strang ziehen. Was oft passiert ist, dass wir Vorschläge von Mitarbeitenden aus anderen Abteilungen erhalten. Hey, liebes CSR-Team, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Oder ich habe hier Kunde XY, der sagt, dem gefällt das nicht so gut, können wir vielleicht gemeinsam an einer Lösung arbeiten? Das heißt, das sind nicht alles Verantwortlichkeiten, die nur auf unseren Schultern lasten, sondern wir tragen das gesamtheitlich als Unternehmen.
Ja, okay, cool. Wie hat sich das denn hier entwickelt? Also ich kenne so ein paar, ja gerade so mittelständische Familienbetriebe, sage ich mal, in Deutschland, wo Nachhaltigkeit, so wie man das heute definieren würde, eigentlich immer schon irgendwie zumindest stückweise da war. Also ein super Beispiel ist zum Beispiel Busch und Müller hier ganz aus der Nähe.
In die Ecke packt.
Die eigentlich von Beginn an alles bei sich machen wollten und regional und auf Umwelt achten und so weiter. Aber die haben jetzt vor 1-2 Jahren, glaube ich, erst angefangen, das auch in ihr Marketingkonzept mit aufzunehmen. Und wie ist es bei euch? Gibt es solche Gedanken, Ideen, Konzepte schon länger oder ist es jetzt alles erst in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Boden gestampft worden?
Das ist total typisch für den deutschen Mittelstand, glaube ich, generell. Vor allem aber für deutsche Mittelständler in der Fahrradbranche, dass wir seit langem eigentlich Nachhaltigkeit fördern, aber erst seit kurzem das auch, ich sag mal, offiziell betiteln. Ich sage immer, unsere Geschichte der ökologischen Verantwortung startet eigentlich mit dem ersten Marathon 1983, weil dieser Reifen hat damals die Benchmark gesetzt für Pannenschutz, für Alltagstauglichkeit, aber vor allem für Langlebigkeit. wir haben diesen Reifen entwickelt mit einem Reiseradler, Wolfgang Reiche, und der ist damals von Kathmandu mit dem ersten Marathon nach Bergneustadt, also der Gründerstadt, wo wir gegründet wurden, gefahren. Und mit einem Satz Reifen in den frühen 80ern. Und
mit einem Prototyp oder mit einem ausgereiften?
Das war kurz vor dem Marktlaunch. Und dieser Reifen hat sich einfach wie ein roter Faden durch die komplette Produktentwicklung bei uns durchgesetzt, dass halt wir immer ein besonders hohes Augenmerk auf Qualität und Langlebigkeit haben. Und ich finde, das ist auch immer noch etwas, was einen sehr hohen Stellenwert bei uns hat, weil es macht keinen Sinn, beispielsweise einen Reifen zu entwickeln, der einen besonders hohen Recyclinganteil hat, dieser dann aber nur, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Kilometer hält. Dann ist der Umwelt auch nicht geholfen. Wir versuchen immer, so ökologisch wie möglich zu handeln und gleichzeitig die Qualität und Langlebigkeit zu erhöhen. Das sind so die Dinge, die wir versuchen. Aber ich glaube, offiziell vermarkten, also offiziell, wir reden seit dem Schlauchrecycling 2015, verwenden wir so diese grünen Meilensteine, haben wir die damals genannt, das verwenden wir gar nicht mehr in unserer Kommunikation. Das haben wir damals das erste Mal offiziell nach außen getragen. Mhm. Steffen, oder meinst du, gab es da...
Also sowohl marketingmäßig als auch für den Handel wurde es da, glaube ich, das erste Mal sichtbar, dass da sehr viel passiert. Ja.
Okay, aber gut, ich meine, bis jetzt kann ich schon mal sagen, es ist ja nicht nur Marketing, sondern also ich bin noch ein bisschen beeindruckt von der Fahrradgarage und Co. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass gerade in der Fahrradindustrie, also dieses Shift-Cycling-Culture-Ding so ein bisschen verfolgt, dass sich einige Firmen da echt reinhängen und ja, versuchen da irgendwie... Klar, natürlich auch für sich zu nutzen, das ist ja logisch, aber irgendwie auch echt was zu bewegen. So ist das irgendwie auch die Idee dabei, dass man irgendwie wirklich was verändern will?
Unbedingt. Deswegen tun wir das hier alles. Deswegen haben wir die Bike Garage, deswegen haben wir die Werkstatt, deswegen haben wir den Gemüsegarten oben auf dem Dach, damit Leute sowas als Inspiration nehmen, vielleicht das auch anderswo so zu handeln. Ich glaube, unsere Arbeit ist immer getan, wenn wir andere Unternehmen auch, sei es innerhalb oder außerhalb unserer Branche, dazu bewegen, sich auch ökologisch und sozial verantwortlich zu verhalten. Wenn wir jetzt besonders nachhaltig aufgestellt sind, rettet das die Welt ja nicht. Aber wenn wir so viele andere Unternehmen wie möglich auf dieselbe, also davon überzeugen können, auf diese Reise aufzugehen, dann haben wir echt viel Potenzial. Und deswegen bin ich auch immer optimistisch.
Gibt es denn für diese ganzen, also ihr habt ja jetzt diesen CSR-Nachhaltigkeitsbericht, kann man sagen, ne, veröffentlicht. Gibt es dafür irgendwelche Vorlagen, Vorgaben oder ist das eine Geschichte, wo sich jeder quasi sein eigenes Süppchen kocht und ja, ich meine, euer Heftchen, Broschüre liest sich sehr spannend, interessant, aber machen andere Firmen das nach einem ähnlichen Muster oder kann da jeder sagen, das so machen, wie er will?
Das ist das Doofe daran. So gesehen darf jeder sein eigenes Süppchen kochen, aktuell zumindest, je nach Unternehmensgröße. Deswegen haben wir von Anfang gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, wenn wir diese Berichterstattung starten, dann machen wir es richtig. Und deswegen haben wir uns an einen internationalen Nachhaltigkeitsstandard gehalten. Der nennt sich GRI, Global Reporting Initiative. Und dort musst du über einzelne Themen berichten. Du darfst jetzt nicht irgendwie nur so die tollen Sachen in den Vordergrund stellen und das, was doof läuft, erwähnst du einfach nicht, sondern im Gegenteil, du schaffst Transparenz, indem du ganzheitlich über das Unternehmen berichtest. Und deswegen, das war uns total wichtig, dass wir diesen Standard verwenden, weil du dadurch eine Validität erhältst und gleichzeitig werden Unternehmen vergleichbar. Du kannst jetzt diesen Bericht nehmen von uns. Ganz hinten siehst du dann so Zahlen, die kannst du dann vergleichen mit anderen Unternehmen, sei es innerhalb oder außerhalb der Bike-Branche. Alle Unternehmen, die diesen Standard verwenden, können dann miteinander verglichen werden in Sachen CSR. Und
Und dieser GRI kommt aber nicht aus der Fahrradbranche, ne? Das ist ein über...
Nein, das ist...
greifendes Ding.
Genau. Das ist ein übergreifender Standard für, also den können Fahrtunternehmen genauso gut wie Autobauer oder Banken, Versicherungen und Edelstahlhersteller verwenden. Das ist unabhängig von der Branche.
Okay.
Nervt dich das nicht manchmal, dass nicht mal irgendwie zum Beispiel der Staat sagt, so und so wird das jetzt gemacht, haltet euch da gefälligst dran, so, dass ihr euch wirklich alles selber raussuchen und machen müsst? Oder, also ich meine, es ist ja auch alles wahnsinnig teuer, ne? Also so eine Fahrradinfrastruktur hier, das ist ja wirklich vom Allerfeinsten, die bezahlst du ja nicht aus der Kaffeekasse. Und das sind ja alles Sachen, die ihr freiwillig macht, und dann könnte ich mir schon vorstellen, das kann nicht jede Firma raushauen.
Nein, ich glaube, das muss man auch immer in Relation sehen. Was ist der Handlungsradius eines jeweiligen Unternehmens? Ich glaube nicht, dass man Schwalbe jetzt mit jedem anderen Unternehmen in Deutschland einfach mal eben so vergleichen kann und sagen kann, jedes Unternehmen, egal welche Größe oder welche Branche, soll sich so eine Fahrradwerkstatt dahinstellen. Da würde ich auch sagen, nein, das geht nicht. Und das sollte auch so nicht sein, weil jedes Unternehmen muss individuell Lösungen für sich finden, wie es sich am besten aufstellen kann. Es kommen mehr Regularien jetzt aus Deutschland oder auch aus der EU, also aus Brüssel, um das Thema generell voranzubringen. Und da ist vor allem, also es kommen jetzt bald Regeln ins Spiel, dass diese nicht finanzielle Berichterstattung, also zum Beispiel, dass ein Unternehmen Nachhaltigkeitsbericht erstellen muss, das kommt jetzt bald in Kraft für viele, viele Unternehmen, nicht nur für die ganz Großen. Genauso kommt jetzt das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz aus Deutschland, was jetzt bald in Kraft treten wird, wo Unternehmen, erstmal sehr große und danach dann auch kleine Unternehmen, Verantwortung übernehmen müssen für die Situation in ihrer Lieferkette. Das finde ich total spannend.
Begrüßt du das oder sagst du, das ist wieder nur so im halben Arsch, sag ich mal? Also sind das Sachen, die wirklich vorangehen in deiner Sichtweise?
Es ist zumindest kein Schritt zurück.
Mhm.
Könnte mehr geschehen, könnte schneller geschehen? Ja. Auf jeden Fall. Muss mehr geschehen? Muss es schneller geschehen? Ja, auf jeden Fall. Aber leider muss man bei diesen Sachen immer so eine gewisse Prise Pragmatismus mit sich nehmen. Und das ist jetzt das, worauf sich die Politiker und Politikerinnen geeinigt haben. Und es ist ein Start, aber es ist bei weitem noch nicht perfekt.
Okay.
Wenn wir jetzt mal auf die Fahrradindustrie gucken, die, ich meine, Fahrradfahren wissen wir alles, schon eine ganz coole, nachhaltige Geschichte. Aber es steht ja auch irgendwie so ein bisschen im Verruf, dass die Fahrräder und die Fahrradzubehör selbst das halt nicht unbedingt ist. So, und da habt ihr natürlich jetzt gesagt, wir fangen da jetzt mal an. Gerade schon Shift Cycling Culture gesagt, da stehen ja eine ganze Menge Firmen auch auf deren Liste, die sich da mittlerweile angeschlossen haben. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, passiert da ja auch schon eine ganze Menge. Aber wie würdest du das einschätzen? Also das ist ja längst nicht das große Ende. Das bewegt sich da trotzdem was? Also bringt das was? Seid ihr da so ein bisschen, habt ihr da so einen Leuchtturmeffekt?
Wir reden jetzt gerade darüber. Also bringt es etwas. Aber es muss mehr geschehen. Ich hätte gehofft, gerade bei Schiff war es so, dass am Anfang sehr viele, auch sehr tolle, große Unternehmen mit ganz tollen Marken dieses Commitment unterzeichnet hatten, sich dazu committet haben, ihre Treibhausgase zu bilanzieren und diese dann sukzessive zu reduzieren. Wir gehören eben auch dazu. Es hat bei uns auch ganz viel intern vorangebracht, dass wir eben so eine Treibhausgasbilanz erstellen, die mit der Vergangenheit vergleichen und dass wir jetzt praktisch eine ganz klare Strategie haben, wie wir in Zukunft unsere Emissionen sukzessive stark reduzieren werden. Und ich weiß, das läuft auch bei vielen, vielen anderen Unternehmen so, auch übrigens Unternehmen, die das Commitment nicht unterzeichnet haben. Aber ich würde mir auch hier wieder hoffen, dass wir mehr erreichen würden und dass wir es schneller erreichen würden, weil ich denke immer, dass wir viel effektiver und viel besser unterwegs sind, wenn wir einheitlich als Branche handeln und nicht jedes Unternehmen sein eigenes Süppchen kocht. Wir müssen hier wirklich immer in Babyschritten denken. Denk mal drüber nach, was vor 20 Jahren war. Und ich finde, da hat sich enorm viel getan, Positives getan.
Das stimmt.
wir haben, das Problem ist nur, wir haben nicht nochmal 20 Jahre Zeit. Ja. Den Luxus, diesen Luxus der Zeit, den haben wir nicht mehr. Und deswegen hoffe ich mir, dass wir das Tempo ganzheitlich erhöhen als Branche. Ja. Und auch übrigens darüber hinaus, um nachhaltiger zu handeln.
Ja. Ja, du, dann lass uns doch mal noch über ein paar konkrete Sachen reden, weil ihr habt ja echt viele spannende Sachen ja gerade hier in Reichshof schon umgesetzt. So zum Beispiel dieses Gebäude, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich habe irgendwie gelesen, dass wirklich jedes Bauteil hier ein Bauteil-Steckbrief hat, damit man, wenn das Gebäude irgendwann abgerissen wird, weiß, oh, das besteht aus dem Material und das kann ich da und dafür wiederverwenden.
Genau, also unser Geschäftsführer Frank Bohle redet gerne davon, dass dieses Gebäude eigentlich ein Rohstoffdepot ist, ja, wo praktisch die Rohstoffe gelagert werden, bis sie dann irgendwann abgetragen werden können, abgebaut werden können, um dann anderswertig verwendet zu werden. Das Gebäude besteht zu 70% aus komplett kreislauffähigen Materialien und zu 28% aus downcycle-fähigen Materialien. Und wie du schon gesagt hast, jedes Material hier hat einen sogenannten Material Passport. Das heißt, du kannst ganz genau auch in 100 Jahren identifizieren, aus welchen Inhaltsstoffen welches Material gefertigt wurde und wie es gefertigt wurde. Also es ist total interessant.
Wie darf ich mir denn das praktisch vorstellen? Also hier hängt ja jetzt kein Zettel da an der Säule.
Nein, das ist alles digital. Das ist alles digital.
Also das ist quasi komplett vermessen hier und wie in so einem Katalog vom Auto zum Beispiel hat jedes Teil quasi seine Nummer und sein Passport.
Ja. Okay. Genau, also jetzt wirklich von dem Bürostuhl bis, weiß ich nicht, bis zum Fensterrahmen. Also deswegen ist es auch sehr aufwendig. Das war ein sehr aufwendiges Projekt. Das ist nicht mal eben so etwas, was man irgendwie noch im Nachhinein sagen kann, wir bauen jetzt gerade dieses Gebäude, jetzt lass es noch eben kurz nachhaltig machen.
Ja, und das ist aber ja auch, also ich stelle mir das jetzt relativ tatsächlich sehr kompliziert vor, weil es ja auch zumindest nach meinem Wissen jetzt nicht gerade Standard ist, dass ich mir im Katalog hier so eine Lampe anschaue und da steht drin, wofür ich die in 100 Jahren wiederverwerten kann. Ja. Also das ist ja schon auch ein bisschen Recherchearbeit, oder?
Also wir haben mit einem Institut dieses Gebäude nicht nur zusammen entwickelt, sondern die waren wirklich von Anfang der Konzeption schon mit am Tisch. Das IPEA-Institut, die haben auch da dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt, Cradle-to-Cradle, Wiege zu Wiege. Das heißt, alles bewegt sich in Kreisläufen. Wir bewegen uns weg von der linearen Wirtschaft, wo alles weggeworfen wird und stattdessen wird das Produkt zurückgenommen, sodass es für die Produktion von neuen Produkten wiederverwertet werden kann. Alles bildet immer wieder einen Rohstoff für neue Produkte. So ist der Gedanke auch hier bei diesem Gebäude. Und mit denen gemeinsam haben wir dann die einzelnen Materialien ausgesucht. Und es gibt inzwischen auch viele, viele Hersteller, wie gesagt, von Büromöbeln hin zu Baumaterialien, die diese sogenannte Cradle-to-Cradle-Zertifizierung haben.
Okay.
Das heißt, als Bauherr ist es gar nicht so schwer, dann diese Materialien ausfindig zu machen.
Ja.
Ob man sie dann verwenden möchte, das ist natürlich eine andere Frage. Das war eine enge Zusammenarbeit zwischen Schwalbe, zwischen dem IPEA-Institut, zwischen dem Architekten, zwischen der Innenarchitektin. Hat sehr lange gedauert. Wir haben natürlich auch immer im engen Dialog alles mit den Mitarbeitenden ausgesucht und entschieden. Ja, aber das Resultat, finde ich, kann sich sehen lassen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es dem Gebäude ja jetzt nicht an, dass es so entworfen und umgesetzt wurde. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept.
Was man sieht, ist halt, dass generell das alles sehr offen geblieben ist. Ne? Du hast wenig Verkleidung, bist gar keine Verkleidung. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn der Laden jetzt nächste Woche gegen die Wand gefahren werden würde, könntest du relativ schnell alles abbauen, ohne dass es kaputt geht, sodass es eben anderswertig wiederverwendet werden könnte.
Ja, wow, cool. Ja, ich habe euch ein Säckchen alte Schläuche mitgebracht. Vielleicht könnt ihr dazu mal was erzählen, weil das ist ja auch etwas, wo ihr wirklich in den letzten Jahren anscheinend geforscht und gemacht und getan habt und tatsächlich jetzt so Schläuche komplett recyceln können und sogar Reifen neue.
Genau. Also das Schlauchrecycling bieten wir tatsächlich schon seit 2015 an. Das ist das weltweit erste Fahrradschlauchrecycling seiner Art. Und das folgt diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, anstatt du als Radfahrer den Schlauch, nachdem er ausgetagt hat, wegwirfst in die graue Tonne, nehmen wir diesen Schlauch zurück über den Fachhandel. Beim Fachhandel, die partizipierten Händler können die Schläuche in Kartons sammeln und dann schicken die auf Kosten von Schwalbe zurück. Wir sammeln die Schläuche und recyceln sie dann in unserem Recyclingwerk, direkt neben unserem Reifenwerk in Indonesien. Und so besteht jeder Schwalbeschlauch, Standardschwalbeschlauch, schon aus 20% Recyclinganteil. Und indem wir Recyclinganteil statt neuem Material verwenden, sparen wir 80% Energie ein. Und das sind auch schon alle Transportwege innerhalb Deutschland oder eben auch nach Indonesien schon mit inkludiert.
Das passiert die Reifen kommen ja alle aus Indonesien.
Und Vietnam.
Und Vietnam, okay. Und da ist quasi direkt nebenan diese Recycling-Geschichte.
In Indonesien, genau. Wir haben also wirklich direkt neben dem Werk ist die Recyclingfabrik.
Ja. Ja, es ist einigermaßen beeindruckend, weil wenn ich mir das vorstelle, das ist schon sehr aufwendig. Ne? Die Reifen werden gesammelt, werden irgendwo hingefahren, dann wahrscheinlich mit einem Container oder was nach Indonesien geschippert und trotzdem spart es so viel Energie.
Ja, das war uns auch total wichtig, dass wir von Anfang an diese Ökobilanz erstellen, weil es bringt ja nichts, wenn wir, ich sage jetzt mal, besonders viel recyceln, aber am Ende des Tages vielleicht sogar im schlimmsten Fall noch mehr CO2 emittieren. Das ist genau eben hier nicht der Fall. Und das System läuft total erfolgreich. Inzwischen bieten wir es in 5 Ländern an, also nach Deutschland auch noch in Belgien, Holland, Großbritannien und der Schweiz. Wir haben jetzt, Steffen schlag mich tot, über 7,5 Millionen Schläuche schon rückführen können. Und das Schöne daran ist, dass etwas, was früher ein Wegwerfprodukt war, also Müll, bietet jetzt wertvolle Rohstoffe für die Produktion von neuen gleichwertigen Produkten an.
Ja. Funktioniert das mit allen Schläuchen oder nehmt ihr nur Schwalbe?
Wir nehmen alle Schläuche zurück.
Okay, da gibt es auch keine crazy Materialzusammenstellung, die ihr dann nicht verwenden könnt.
Solange es aus Butyl, also Gummi, besteht, können wir diese zurücknehmen. Genau. Okay. Das macht natürlich unser Leben etwas schwieriger, weil wir wissen, was in unseren Schläuchen drin ist, aber nicht bei den Schläuchen von anderen Marken. Aber im Großen und Ganzen sind wir der Meinung, dass es völlig unsinnig ist, so ein tolles System aus dem Boden zu stampfen und es dann aber nur für Schwalbeprodukte anzubieten. Da haben wir von Anfang an gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen dieses System zugänglich machen für alle Marken.
Ja, wenn das funktioniert, ist es ja super.
Ja.
Oh, okay, cool. Die Reifengeschichte ist noch ein bisschen komplizierter, oder? So ein Reifen besteht aus deutlich mehr Teilen, würde ich sagen.
Genau, also beim Schlauch ist es so, du trennst den Schlauch vom Ventil, indem du es einfach abschneidest, gibst das Ventil in ein Metallrecycling bei und recycelst dann das Butylkautschuk. Beim Reifen ist es natürlich etwas komplizierter, weil der Reifen aus verschiedenen Materialien besteht und diese sehr kompliziert zusammengebaut worden sind. Das heißt, wir bieten jetzt auch das weltweit erste Fahrradreifenrecycling an. Das haben wir dieses Jahr auf der Eurobike vorstellen können. Und das System läuft im Grunde genau wie beim Schlauchrecycling. Das heißt, alles läuft über den Fachhandel ab. Der Fachhandel ist die Sammelstelle, wenn du willst, für die Reifen. Wir haben extra dafür konzipierte Boxen. Da passen 200 Reifen rein. Das heißt, die Radfahrenden können ihre Reifen abgeben im Fachhandel. Ist die Box voll, wird sie abgeholt, gleichzeitig wird eine leere Box abgestellt. Und dann kommen sie zu unserem Recyclingpartner Pyrum Innovations in Saarland. Okay. Und dort werden die Reifen erstmal geschreddert in ihre 3 Einzelteile. Stahl, Textilfaser und Gummigranulat. Und
also das stelle ich mir schon kompliziert vor, weil das ist ja eigentlich eine Masse quasi. Ne? Also wenn ich das einfach in den Schredder schmeiße, dann habe ich ja da kleine Metallstellen.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du ins Detail eintauchen möchtest.
Also wir müssen jetzt gar nicht die technischen Details. Ich frage mich eher, wie komme ich darauf? Also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es sowas ja noch nicht. Das heißt, irgendeiner muss ja erstmal sagen, das geht bestimmt irgendwie.
Das jetzige Ergebnis ist das Ergebnis einer jahrelanger Zusammenarbeit zwischen Schwalbe, zwischen der TH Köln, zwischen Pyrum und am Ende des Tages waren es ganz viele gescheiterte Versuche, bis wir das erzielt haben, was wir heute betreiben.
Okay.
Ja, wir haben, ich sag mal, hinter der Kulisse immer wieder versucht, Fahrradreifen zu recyceln. Und das war ein sehr langjähriges Projekt, weil es auch einfach das erste seiner Art war. Es war echte Pionierarbeit. Und mit allen Partnern, mit denen wir gesprochen haben, das war immer wieder Neuland. Und deswegen hat es lange gedauert, aber deswegen hat es sich auch einfach gelohnt. Und wie gesagt, also wir schreddern die Reifen, haben dann die Ausgangsstoffe, Textil und Stahl, die geben wir anderen Recycling-Prozessen bei. Da haben wir als Schwalbe gar nichts direkt mit zu tun. Und dann das Gummigranulat wird recycelt. Auch hier können wir jetzt sehr tief ins Detail reinspringen, wie du möchtest. Aber wir geben das Gummigranulat einen Prozess bei, der nennt sich Pyrolyse. Das ist eine thermochemische Spaltung von organischen Verbindungen unter Ausschluss von Sauerstoff bei 700 Grad. Das heißt, es ist sehr heiß, sehr, sehr heiß, aber es findet keine Verbrennung statt.
Okay.
Und das Gummigranulat, daraus erhalten wir dann wieder drei Ausgangsstoffe.
Das klingt jetzt auch sehr energieintensiv, oder?
Ganz genau. Ist es auch. Aber wir erhalten ein Prozessgas aus diesem Prozess. Und das verstromen wir, sodass die komplette Anlage, der komplette Prozess autark läuft.
Okay.
Wir erzeugen tatsächlich so viel Strom, dass wir auch noch andere Maschinen bei der Recyclingfirma ins Laufen bringen können. Das heißt, wir müssen keinen zusätzlichen Strom, keine zusätzliche Energie von außen zukaufen.
Also wenn RWE den Saft abdreht, läuft die Firma trotzdem weiter?
Ganz genau. Das ist total wichtig, das hervorzuheben, weil es ist ein energieintensiver Prozess, ja, aber er läuft autark. Ja. Wir halten ein Pyrolyseöl, das ist ein zweiter Ausgangsstoff, den wir erhalten. Das wird an BASF veräußert und die verwenden das als Substitut für Rohöl.
Okay.
Für die Produktion von Polyamiden, also qualitativ sehr hochwertige Textilien, unter anderem VD stellt daraus Bekleidung her. Und dann gibt es noch einen dritten Ausgangsstoff und der ist für uns sehr interessant. Und das ist das sogenannte Recovered Carbon Black oder auch Recycling Rust genannt. Und diesen Recycling Rust, den verwenden wir dann in der Produktion von neuen Schwalbeprodukten und ersetzen dadurch Industrierust.
Also es ist jetzt nicht so ein 1:1 Ding, das heißt, ich schmeiß zwei Reifen rein und daraus kann ich zwei neue bauen, sondern es ist tatsächlich so, also der wirkliche Benefit des Ganzen ist, kein Reifen wird auf, oder nichts von dem Reifen landet auf Müll, alles wird irgendwie verwendet, aber ich brauche natürlich trotzdem noch neue Rohstoffe, um am Ende wieder neuen Reifen zu
bauen. Ja, genau. Also, okay. Genau, es entsteht kein Müll, alles wird vom Reifen wiederverwendet. Nicht nur für die Produktion von neuen Reifen, sondern eben auch, wie ich gerade gesagt habe, beispielsweise für die Produktion von Textilien, für die Produktion von neuem Stahl. Das heißt, unser Lastenheft ist voll mit anderen Dingen, die wir tun müssen. Deswegen sagen wir auch immer, das ist ein erster wichtiger Schritt. Wir haben den Kreislauf von Reifen geschlossen. Die Reifen werden nicht mehr verbrannt, sondern sie bilden jetzt wertvolle Rohstoffe für die Produktion von neuen Produkten. Unser Lastenheft ist gefüllt mit anderen Dingen, die wir natürlich in die Reifen stecken möchten, also recycelte oder alternative Materialien.
Also ich stelle mir das Ganze mega komplex vor, weil was wir jetzt hier haben, ist, ihr nutzt einen Teil dieses Reifens, habt aber coole Rohstoffe, die wieder jemand anderes benutzen kann, bräuchtet aber im Prinzip noch wieder andere Sachen, um einen komplett neuen Reifen zu bauen. Und vielleicht gibt es irgendwo eine andere Firma, die ein ähnliches Problem hat, die ihre Produkte recycelt und irgendwas bleibt übrig, was ihr vielleicht. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn alle versuchen würden, so zu wirtschaften, könnte es ja vielleicht gelingen, dass es sogar tatsächlich klappt, ohne dass man, wer weiß, wie viele neue Rohstoffe benötigt. Aber es ist mega tricky.
Ja, also was wir merken ist, gerade in den letzten 10 Jahren, dass vor allem so die Lieferanten, mit denen man spricht, dass die viel offener für dieses Thema sind. Deswegen arbeiten wir im Hintergrund, ich kann jetzt leider nicht zu viel zu sagen, aber wir arbeiten sehr hart daran, eben, ich sag mal, traditionelle Materialien zu ersetzen durch recycelte oder durch erneuerbare Materialien. Und das dann eben in der Mischung mit anderen Prozessen, wie zum Beispiel diesen Fahrradreifenrecycling, das kreiert dann das nachhaltige Produkt. Das heißt, wir können deswegen, wir sagen ganz klar, nur weil wir jetzt die Recycling haben, sind wir jetzt nicht das nachhaltigste Unternehmen der Welt. Im Gegenteil, wir sehen das eben als den ersten Schritt in die Richtung, so ökologisch verantwortlich wie möglich zu handeln.
Kannst du sagen, wie da das Verhältnis momentan so ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja sicherlich nicht alle eure Reifen, vielleicht insbesondere es gibt ja auch günstige Schwalbereifen, dass da überall so eine Technologie drin steckt, oder?
Also aktuell ist es so, wir werden nächstes Jahr den ersten Reifen vorstellen, der zu 100% aus Recyclingruß und nicht mehr Industrieruß gefertigt wurde. Soll aber nur eine Momentaufnahme sein, wenn du möchtest. Wir haben ja gerade das jetzt gerade alles erstmal gestartet. Ja. Perspektivisch wird es so sein, dass wir Industrieruß aus unserem Portfolio komplett streichen werden und peu à peu mit Recyclingruß ersetzen. Gleichzeitig, wie gesagt, haben wir auch andere Projekte noch im Hintergrund, die wir dann, sobald sie die Marktreife erzielt haben, natürlich auch lancieren werden. Ja. Das soll jetzt nicht, also für uns ist immer wichtig, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht ein Luxusgut ist. Wir haben ja auch nachhaltige Projekte oder Produkte in unserem Einsteigersegment. Wir haben zum Beispiel den Green Compound, das ist eine Gummimischung, die ausschließlich aus recycelten und erneuerbaren Polymeren besteht, exklusiv für den Einsteigerbereich entwickelt.
Okay, also schon das Ziel irgendwann quasi alles auf diesem Prinzip zu produzieren.
Genau, das ist unsere Ambition. Ja. Ich hoffe, dass wir arbeiten sehr hart daran, dass wir das auch erreichen.
Eine Sache würde mich mal noch interessieren. Und zwar kommen wir jetzt mal zu den Rohstoffen, die schon neu ins System kommen. Und zwar das Kautschuk. Kautschuk ist es, ne? Was aus den Bäumen kommt.
Ja.
Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie mit fast allem Coolen, was aus irgendwelchen fernen Ländern kommt, nur Kaffee oder sonst was, wo irgendwelche Plantagen sind, wo total viel Gift drauf muss, wo Leute unter ziemlich ätzenden Bedingungen da irgendwas für uns zusammenkratzen. So ähnlich stelle ich mir das in meiner Welt auch mit dem Kautschuk vor, weil es ist ja im Prinzip dasselbe. Ne? Irgendwo wachsen diese Bäume. Kein Mensch weiß, wie es eigentlich entsteht. Genau, und da kommt ihr jetzt her und versucht, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie so eine Standard-Kautschuk-Plantage aussieht und wie ihr vielleicht versucht, da so ein bisschen bessere Bedingungen, also ihr seid ja auch in dieser Gummi, ich habe den Namen vergessen, Initiative
Fair Rubber
engagiert. Erzähl doch mal was darüber.
Okay, ich kann natürlich jetzt extrem weit ausholen und dann musst du 24 Podcasts über Kautschuk hochladen.
Okay, also jetzt beginnt Folge 1, Schwalbe und der Kautschuk. Herzlich willkommen.
Ich versuche mich mal sehr kurz zu halten. Es ist, ich sag mal so, das Thema, was ich mit größter Leidenschaft begleite. Kautschuk wird industriell gesehen überwiegend aus Monokulturen gewonnen. Wie man es eben auch bei uns beim deutschen Ackerbau kennt. Das heißt, du bist im Urwald, weil das wächst nur in tropischen Gebieten und hast dann die Kautschukbäume da stehen. Die werden angeritzt oder auch angezapft. Dann steht da unten ein Schälchen und dann läuft da eine weiße Milch, auch Latex, in das Schälchen. Und das wird dann durch verschiedene Prozesse dann so weiterverarbeitet, dass es dann zum Beispiel für Reifen verwendet werden kann oder für Abdichtungen, wie auch immer, alles, was halt irgendwie Gummi enthält. Wir arbeiten ganz eng mit dem Fair Rubber e.V. zusammen. Fair Rubber ist praktisch ein Fairtrade-Siegel für Gummiprodukte. Wir sind der erste Reifenhersteller, der mit Fair Rubber zusammenarbeitet und setzen uns halt ganz konkret für verbesserte Arbeits- und Lebensstandards bei den Zapfern und Kleinbauern von Naturkautschuk ein. Das heißt, wir setzen uns für die Leute ein, die ganz am Anfang unserer Lieferkette sich befinden. Wie wir das machen ist, wir zahlen pro Kilogramm Kautschuk, den wir von ihnen beziehen, zusätzlich 50 Euro Cent, die sie dann poolen, um dann beispielsweise für gemeinnützige Projekte verwenden. Ich war jetzt im September da und konnte eine der Schulen besichtigen, die sie kernsaniert haben. Insgesamt wurden 5 Schulen schon renoviert in der Gemeinde, wo wir es beziehen. Es ist ein ganz tolles Projekt und was wir auch dort sehen, und das machen wir, das ist ein, wir beziehen unser Kautschuk aus Indonesien und dort wird übermäßig eben aus sogenannten Dschungelplantagen das Kautschuk bezogen. Dschungelplantagen sind anders aufgestellt als Monokulturen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, man steht im Urwald und da sind ganz, ganz viele Bäume und Büsche und Tiere und manche dieser Bäume sind halt die Gummibäume, die Kautschukbäume.
Also ich finde schon, dass man das, also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Kaffee beschäftigt und das ist ja im Prinzip genauso. Also wenn du in diesen Bio-Anbaubereich gehst, sind das halt auch Mischwälder, wo dann auch mal ein Kaffeestrauch steht.
Ganz genau. Und
drüber wächst irgendwie die Baumwolle oder sonst was. Also im Prinzip ist es genauso, ne?
Es ist ähnlich. Das heißt, der negative Einfluss auf die Umwelt, auf die Biodiversität ist sehr gering bis gar nicht vorhanden. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und als wir halt da auch vor Ort waren, haben wir wirklich gemerkt, wie toll dieses Projekt ist und diese Initiative. Aber wir wollen natürlich auch da jetzt nicht aufhören. Also wir beziehen jetzt schon einen starken Anteil an Fair Rubber zertifizierten Kautschuk, wollen aber die Kapazitäten stetig erhöhen. Nur ist das nicht so einfach, wie es vielleicht gesagt ist. Wir sind aktuell die Einzigen, die aus Indonesien Kautschuk beziehen über Fair Rubber und wollen jetzt natürlich peu à peu diese Kapazitäten erhöhen. Also aber da gibt es halt viele Grenzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel erreicht, dass wir haben angefangen mit 230 Kleinbauern und Zapfern, die zertifiziert worden sind, und haben jetzt schon knapp über 2300.
Ja. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich überlege, wo überall Gummi drin ist. Und die wollten jetzt auf einmal alle Fairtrade-Kautschuk kaufen, ist wahrscheinlich das Lager ziemlich schnell leer, oder?
Tja, also das Problem ist eher, die Strukturen dort zu schaffen, um so ein System mal eben umzusetzen. Ja. Aber Gutes benötigt Zeit. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir langfristig auch die Kapazitäten an fair gehandelten Kautschuk stark erhöhen werden.
Das sind wahnsinnig viele Baustellen. Wir haben ja jetzt nur ein paar besprochen.
Es wird definitiv nicht langweilig.
Schon sehr abwechslungsreich klingt mir das, was dein Job alles so angeht. Wollen wir noch mal irgendwas anschauen? Kannst du mir irgendwas zeigen?
Ja, auf geht's.
Hier kannst du jetzt die lokalen Tischtennismeisterschaften angucken.
Der Oberberg.
Ach, guck mal hier, das ist ganz cool. Und jetzt so ein Blick in unser Lager.
Oh wow, okay. Ist ja mal ein Lager, würde ich sagen.
Ja.
Gehen wir da rein später?
Nee. Aber wenn du ein Foto machen möchtest, kannst du das von unten gleich machen. Da können wir das machen.
Ja, weil hier durch die Scheibe, ich weiß nicht.
Ist schwierig, ja. Aber wir können nicht reingehen, aber du kannst dann da so ein bisschen.
Also geht Kamera. Da überhaupt einer durch? Sieht so aus, als wenn irgendwas automatisch durchfährt, oder?
Das ist der Gabelstapler, der durchfährt, ja.
Okay.
Die sind auf Schienen.
Wow, wie viele Reifen sind da drin?
In einer Halle, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Wir haben insgesamt 14.000 Palettenstellplätze.
Genau, also
14.000 Palettenstellplätze. Und auf einer Palette sind da nochmal, wer weiß, wie viele Reifen.
Wir sprechen hier auf mehrere Stelligen.
Ja.
Oh, okay. Krass.
Wenn du möchtest, können wir vielleicht mal eben auf das Dach.
Ja. Da wächst bestimmt gerade kein Salat, aber.
Da wächst gerade sehr wenig. Aber mit etwas Vorstellungskraft kannst du dir vorstellen, was da im Frühjahr so los ist. Das ist echt.
Aber wie läuft das? Kümmert sich da jemand drum? Oder hat da jeder sein Eckchen, wo Paten schafft für ein Salatfeld?
Wir haben tatsächlich, also und erstmal die Damen in unserer Kantine kümmern sich viel um den Gemüse-, Kräuter- und Obstgarten.
Ja.
Siehst du jetzt gleich. Das verwenden wir dann auch eben ganz aktiv für die Kantine. Okay. Und wir haben Gärtner, die vorbeikommen, um sich um die Pflanzen zu kümmern. Wir haben generell die... Ach, hier haben wir jetzt sogar Schnee. Ja, so. Hier siehst du... Was haben wir hier? Äpfelbäume.
Also ist da Mandelkraut.
Birnen, genau.
Hier haben wir irgendeinen Kohl, würde ich sagen.
Ja, teilweise sind die auch beschriftet. Also wir haben hier... Wir pflanzen sehr viel Salat an, sehr viele...
Kräuter gehen ja auch noch hier.
Kräuter, genau.
Da kann man noch kochen. Und blüht sogar noch was.
Und du siehst ja überall diese braunen Schläuche. Also das ist alles mit Tröpfchenbewässerung. Ja. Und das Wasser gewinnen wir aus dem Regenwasser, welches wir auf dem kompletten Gelände hier auffangen. Okay. Also wir haben überall die Versiegelungen so designt, dass sie bestmöglich Regenwasser auffangen, um das dann für die Toilettenspülungen und eben für die Bewässerung hier auf dem Dach zu verwenden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Bienen und andere Insekten hier im Frühjahr oder im Sommer herumschwirren. Und ich denke mir immer, das hätte auch einfach ein ganz stinknormales Dach werden können und hättest du nichts davon gehabt. Aber das hat echt, so doof es klingt, einen echten Benefit für die unmittelbare Umwelt hier. Wir haben hier überall auch die Insektenhotels oder Vogelhäuschen.
Ja, was ich halt auch cool finde, ist, dass Leute dann, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahrscheinlich hier hinkommen und dann auch sehen, oh, guck mal, wie viele Bienen hier rumschwirren.
Ja, also oder? Die generell ist es so, dass die Dachterrasse ein echter Rückzugsort für die Mitarbeiter ist. Das heißt, du hast Leute kommen hier hin und machen ihren Spaziergang nach dem Mittagessen. Oder, wie du hier gerade siehst, ne, werden teilweise bei sehr gutem Wetter dann auch manchmal ein Meeting hier abgefunden. Also ist alles
also bei so einem Wetter unsessbar. Wie heute.
Bietet sich das eher nicht so an. Und ich vermisse auch gerade meine warme Jacke im Büro. Hier siehst du übrigens unsere Solarzellen, die wir haben. Wir haben auch viele Solarzellen da hinten oder wo auch woanders. Überall, wo geht, haben wir oder planen wir weiterhin erneuerbare Energien.
Ich wollte sagen, sind ja noch ein paar Dächer frei.
Diese Dächer dürfen wir leider nicht mit Solarzellen bestücken, aufgrund des Brandschutzes, den ich vorhin angesprochen habe. Ja, okay. Die Dächer sind so konzipiert, dass sollte ein Brand entstehen, sie ineinander einfallen.
So, also ich würde sagen, ich drehe noch eine Runde.
Mach Fotos.
Mach ein paar Fotos und dann treffen wir uns gleich im Warmen wieder.
Soll ich sagen, wir treffen uns auf der 2 wieder?
Wenn ich da hinfinde.
Einfach Fahrstuhl rufen und dann auf die 2 drücken. Ich warte dann da.
Alles klar, bis gleich.
Und? Kannst du Fotomaterial erstellen?
Ja.
Perfekt. Ich führe dich mal weiter hier in die Bürowelt. Hier ist praktisch die CC-Abteilung. Also wir sind eine Vier-Mann-Mannschaft.
Aha.
Und dann ist hier die Tour-Abteilung, also wo die Stadtbereifung, Lastenradbereifung etc. Entwickelt wird. Jetzt sind wir hier schon im Marketing. Hier ganz spannend. Das ist ein gutes Stück. Das ist
die Recyclingbox.
Genau. Die steht jetzt hier zur Schau. Gleich bringen wir deine Schläuche runden hin, ja. Wo wir dann, das ist praktisch die Box, wo alle Mitarbeitenden die Reifen und Schläuche reinschmeißen können.
Okay.
Genau.
Also sehen wir die nochmal gleich.
Genau, im Einsatz
dann
praktisch.
Nehmen wir die echte.
Wir nehmen die echte. Das ist, das ist nur ein Schaustück. Genau, und hier sind wir dann im Marketing. Hier siehst du, ist das alles etwas freier gestaltet. Beziehungsweise auch die Digitalabteilung ist hier. Und was du siehst, ist, dass du hier komplett flexible Arbeitsplätze hast. Mhm. Das heißt, du siehst, alle Arbeitsplätze hier sind identisch. Du hast 2 Bildschirme und dann hier so ein Anschluss. Und dann kannst du praktisch heute reinkommen, hier arbeiten.
Okay.
Und dann nächsten Tag da in die Ecke dich setzen und hast immer praktisch denselben Arbeitsplatz. Dann ist alles Cradle-to-Cradle zertifiziert und komplett ergonomisch. Das heißt, du kannst ja alles hoch und runter stellen, wie du willst.
Okay.
Das ist alles komplett ergonomisch. Und gleichzeitig versuchen wir halt immer wieder auch Raum zu schaffen für Orte, wo man zusammenkommen kann, um mal so ein informelles Meeting zu halten. Ab ins Labor.
Na dann mal rein mit uns.
Ich sage immer ganz gerne, dass das Labor praktisch der verlängerte Arm der Forschung und Entwicklung ist. Das heißt, was du auf dem Papier oder auf dem Rechner konzipierst, wird dann hier auf Herz und Nieren geprüft.
Okay.
Sei es jetzt eine neue Laufgummimischung, Pannenschutz, Karkassenaufbau, Profil, wie auch immer. Das Gute hier ist halt immer, dass du eine perfekte Vergleichbarkeit hast. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe jetzt etwas Neues entwickelt. Jetzt vergleiche ich das mal mit dem Standard, was wir schon bei uns im Sortiment haben. Zum Beispiel in Sachen Rollwiderstand, das ist ein Rollwiderstandstester hier, oder in Sachen Pannenschutz, um dann zu sehen, ist das Neue wirklich besser oder ist es schlechter. Gleichzeitig hilft das uns, wir testen natürlich nicht nur im Labor, sondern auch immer in der Praxis, dass wir eine Relation erstellen zwischen dem, was wir auf der Straße oder auf dem Trail fühlen, im Vergleich zu dem, was wir im Labor für Werte erzeugen können.
Mhm. Wie stehen die Recycling-Sachen hier da? Gab's da viele Testläufe? Ist das alles
unzählige? Also es ist tatsächlich so, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Pannenschutz machen, der besonders viel Recyclinganteil hat oder neue Gummimischung aus erneuerbaren Rohstoffen, wie auch immer, dann wird das natürlich hier mit dem Standard verglichen. Weil ich hatte ja einhergehend gesagt, was wir nicht möchten, ist etwas besonders Nachhaltiges zu schaffen, was aber nur halb so lange hält oder viel schlechter performt. Wir wollen ja etwas, was die, ich sag mal, gewohnte Schwalbequalität hat, aber trotzdem ökologisch sehr verantwortlich ist. Das wollen wir irgendwie beides verheiraten. Und das kannst du nur mit super vielen Tests umsetzen.
Okay.
Deswegen, also die Mitarbeitenden hier im Labor, die sind, was dem angeht, sind die
Topfit.
Ja. Seid ihr auch für Praxistests verantwortlich?
Ja, klar, auf jeden Fall. Freitags, wenn wir dann nach der Arbeit im Wald sind.
Gerade in Sachen Nachhaltigkeit ist das hier sehr wichtig. Und zwar testen wir hier die Langlebigkeit der Reifen.
Okay.
Hier haben wir Trommeltester, wo wir innerhalb einer sehr kurzen Zeit sehr viele Kilometer abspulen können bei Reifen unter verschiedensten Bedingungen.
Ja.
Hier entwickeln wir gerade unser neues Postrad, um Post von A nach B innerhalb der Firma zu transportieren.
Nicht schlecht.
Weiteres Lastenrad, genau.
Also echt jetzt?
Das war nicht ernst, ja.
Das war nicht ernst.
Das meine ich ernst.
Ach, das meinst du ernst? Cool.
Das ist unser Postrad.
Ja, okay. Ja. Ich war mir jetzt echt nicht sicher.
Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal zu der berühmt-berüchtigten Box. Hier stehen sie. Für die Mitarbeitenden einmal Schläuche, bitte keine Aerotan-Schläuche einwerfen. Und dann hier die Reifen. Ja, das wird total gut angenommen.
Also generell oder jetzt hier auch im
generell wird es total gut angenommen. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt knapp 7,5 Millionen Schläuche recycelt. Wir haben jetzt schon über 1300 teilnehmende Fachhändler für die Reifen. Wir haben das erst dieses Jahr vorgestellt. Also das ist echt krass. In Deutschland allein. Aber auch hier intern wird es halt total gut angenommen.
Ich meine, sowas lebt ja auch nur davon, dass Leute mitmachen, ne?
Wenn der Fachhandel sich nicht daran beteiligt, wenn die Endkonsumentinnen die Dinger nicht zurückgeben, dann scheitert natürlich das System. Aber alles steht und fällt mit dem Fachhandel.
Irgendwelche Anreize, ne? Ähnlich wie wenn ich bei Getränke kaufen, wo du Pfand zahlst oder sowas. Oder kriegen die irgendeinen Rabatt, wenn sie ihren alten Schlauch abgeben?
Nee.
Wir machen einfach mit, ne?
Genau.
Cool.
Ja, ja, also gerade im Fachhandel ist es ja so, dass sonst fällt das ja als Restmüll an.
Mhm.
Und so können sie das halt einfach für sich sehr einfach entsorgen. Anstatt es in die graue Tonne zu tun oder bei Reifen ja oftmals dann, je nachdem, wo du bist in Deutschland,
ja, okay.
Zur Deponie fahren.
Absolut Sinn, das sehe ich ein. Aber jetzt für den Privatmenschen ist so ein Reifen ja schon schnell mal in die graue Tonne gewandert.
Ja, und da landen natürlich leider auch weiterhin die meisten. Aber auch da sind wir gerade ja am Beginn. Ich bin mir sicher, dass sich unser System und wie wir Dinge zurücknehmen etc. auch noch weiterentwickeln werden. Wir sind ja gerade erst am Anfang.
Aber wie ist das, wenn ich jetzt Händler bin und ich da Bock drauf habe? Ihr stellt dann einfach da so ein Ding hin, wenn der anruft? Oder
nach einer ersten Prüfung, also so bestimmte Parameter müssen natürlich stehen. Also vor allem passt die Box überhaupt rein? Kann die abgeholt werden oder nicht?
Ja.
So Kleinigkeiten. Ne?
Das macht natürlich Sinn. Aber ansonsten, ja. Also wäre wahrscheinlich auch gut, wenn es ein Schwalbehändler ist, oder?
Genau, die Schwalbehändler werden zuerst an System angedockt, aber auch da einfach nur, weil die Nachfrage hoch ist. Sie werden natürlich sukzessive auch weitere Händler, die nicht Schwalbe-Produkte führen, an dem System beteiligen lassen.
Okay.
Das steht außer Frage. Aber die Nachfrage ist zurzeit glücklicherweise so hoch, dass wir erstmal die Händler priorisieren, die unsere Produkte auch führen. Das sind ja grundsätzlich auch die, die sich dann wirklich sehr stark mit diesem Thema beschäftigen.
Okay.
Es ist total toll. Wir wussten immer, dass unsere Händler oder dass die Händler in Deutschland generell das Thema Nachhaltigkeit echt ernst nehmen. Und ich glaube, viele haben auch gemerkt, dass sie, wenn die sich an dem System beteiligen, ihren Beitrag leisten können, ressourcenschonender zu handeln, umweltbewusster zu handeln. Das ist das Schöne an dem System.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Thema Reduzierung von Abfall von Verpackungen, wo ich das gerade sehe.
Mhm.
Da ist auch schon noch ziemlich viel Folie im Einsatz.
Ja, das ist tatsächlich so. Da sind wir gerade sehr stark dran. Wir haben den Sustainable Packaging Pledge unterzeichnet. Das war eine Initiative eines internationalen europäischen Fahrradverbandes.
Okay.
Um erstmal vor allem auf 100% recycelte bzw. recycelbare Verpackungen umzuswitchen. Da sind wir gerade dran. Aber ganz wichtig ist, wie du schon sicherlich darauf hingewiesen hast, ist, dass wir auch Verpackungen generell reduzieren.
Ja.
Das ist etwas, das kann man nicht mal eben so von einem auf den anderen Tag ändern. Das sind Running Changes.
Ja.
Das heißt, das läuft gerade schon in der Produktion, dass wir sukzessive immer weniger Verpackungen verwenden, dass wir gleichzeitig Verpackungen wiederverwerten können, sodass nicht immer wieder neue Verpackungen benutzt werden müssen. Es ist nun mal so, dass unsere Produkte dadurch, dass sie transportiert werden müssen, besonders geschützt werden müssen vor Schmutz, vor Sonnenbestrahlung. Und deswegen geht es aktuell nicht komplett ohne diese Verpackungen. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, das sukzessive zu reduzieren.
Ja. Ja, hier habe ich noch eine interessante Frage. Und zwar habt ihr aufgelistet, je nach Bereich in der Firma, wie viel CO2-Ausstoß so vorhanden ist. Ne? Für die Produktion, für den Transport von Waren,
so, ja.
Für, weiß ich nicht, glaube, stand auch für.
Die Treibhausgasbilanz. Ja, genau. Die wird.
Für Trinken, Essen hier. Mahlzeit. Und dabei war mir aufgefallen, dass eigentlich im Vergleich zu Mobilität, also Geschäftsreisen und ja, Commuting und so weiter, alles andere eigentlich eine extrem kleine Rolle einnimmt.
Ja.
Das fand ich einfach eigentlich extrem erstaunlich. Also entweder verbraucht alles andere sehr wenig oder dieser Verkehr ist echt ein ziemlich massiver Faktor bei all dem.
Beides. Am Ende des Tages ist es beides. Wir merken zum Beispiel, indem wir jetzt das neue Gebäude hier angeschlossen haben, wo wir erneuerbare Energien verwenden, dass die Treibhausgasbilanz extrem nach unten gegangen ist. Was natürlich positiv ist,
ja.
Weil wir viel weniger Energien benötigen. Gleichzeitig bedienen wir uns nur an lokalen Gerichten oder eben im besten Fall sogar von unserer Dachterrasse. Das heißt, das können wir alles im Rahmen halten, aber wo wir für uns immer aufpassen müssen, sind eben der Pendelverkehr. Ich hatte ja gesagt, die Pendelstrecken sind bei uns sehr lang.
Ja.
Und eben der Geschäftsverkehr, also Geschäftsreise etc. Das heißt, wir haben zum Beispiel für uns dann die internen Auflagen, dass alles innerhalb von anderthalb Stunden Flug mit dem Zug erledigt wird. Dass das Auto, so gut es geht, zu Hause bleibt, sondern dass man Fahrgemeinschaften bildet oder dass man eben im Zug fährt oder im besten Fall sogar mit dem Fahrrad. Das ist mit den Kundinnen und Kunden dann für uns etwas schwierig. Aber ansonsten können wir es eigentlich ganz gut abfrühstücken und wir machen das jetzt noch, was wir jetzt noch machen. Ab diesem Jahr, dass wir alle Flüge, die wir nicht vermeiden können, kompensieren durch Klimazahlungen, indem wir Projekte fördern in Indonesien und Vietnam. wo wir jetzt nicht nur, keine Ahnung, irgendwelche Bäume pflanzen, sondern konkret Klimaprojekte finanziell fördern, wo die Gemeinden was davon haben, wo Arbeitsplätze geschaffen werden und natürlich dann viele, viele, viele Tonnen CO2 eingespart werden können, indem erneuerbaren Energien, sei es Geothermie in Indonesien oder Solarzellen in Vietnam,
aber es ist ja gefördert werden. Dicker Posten und vieles ist ja jetzt so, finde ich, vom Gefühl her nicht unbedingt sofort vermeidbar. Ne? Ich meine, ihr müsst dann wahrscheinlich mal zum Hersteller fliegen und gucken, was da so geht. Und ja. Das, was ist da langfristig der Plan, um dort noch zu reduzieren? Weil, siehst du da noch Luft?
Also was wir schon gesehen haben seit der Corona-Pandemie, dass wir ja viel weniger reisen müssen, weil Leute auf einmal doch gemerkt haben, du musst nicht für jeden kleinen Termin dich ins Auto in den Flieger setzen, sondern vieles geht auch digital. Das heißt, was wir machen, um Dinge zu reduzieren, ist, dass wir konsolidieren. Das heißt, dass wir nicht nur für einen Termin uns in den Flieger setzen, sondern dass man bestmöglich, je nachdem wo man ist, Dinge zusammenfasst, um so viele Termine wie möglich dann bei dieser einen Geschäftsreise zum Beispiel mit einzuplanen. Das sind so kleine Schritte, wodurch man dann die Flüge schon stark reduzieren kann. Aber wie gesagt, manche Flüge kann man einfach nicht vermeiden und diese kompensieren wir dann durch Förderung für CO2-Projekte in den Ländern, in denen wir produzieren.
Ja, liebe Leute, das war mal ein Besuch bei Schwalbe im Bergischen Land. Ich fand es wirklich spannend hier und ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Einblicke in das Unternehmen bekommen und davon, was man hier in Sachen Nachhaltigkeit so tut. Ja, sorry erstmal für die wahrscheinlich nicht ganz optimale Soundqualität. Ja, aber mein erster Outdoor-Podcast brachte so ein paar technische Tücken mit sich. Ich hoffe, es geht trotzdem und es hat euch Spaß gemacht. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, hier bei Schwalbe gibt man sich richtig viel Mühe. Gerade wenn es ums Thema Radfahren geht, ist den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schmackhaft zu machen. Und ich glaube, wenn alle Unternehmen so viel Gas geben würden, dann wären wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem ist natürlich noch Luft nach oben, zum Beispiel in Sachen Verpackung und Mobilität. Und genau das Thema Mobilität zeigt aber auch, es geht nur, wenn alle mitmachen. Denn der Pendelverkehr ist hier ein ganz großer Posten und der wird nur kleiner, wenn jeder einzelne Mitarbeitende sich einfach mal das Rad schnappt. Apropos, ich schnappe mir jetzt meins, radel nach Hause. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.